Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Marina Schweizer am Mikrofon. Es war eine historische Woche im Sport, das ist nicht zu hoch gehängt. Noch nie in der Geschichte wurden Olympische Spiele verlegt. Aber auch, wenn es lange ausgesessen wurde, diese Woche war es soweit. Auch das Internationale Olympische Komitee und Gastgeber Japan mussten sich eingestehen, Sommerspiele in diesem Sommer wären angesichts der Corona-Krise unverantwortlich. In der kommenden knappen Stunde fragen wir den Athletensprecher der USA, wie es inzwischen um die Macht der Athleten bei solchen Entscheidungen steht. Wirtschaftsprofessor und Japan-Experte Werner Pascher erklärt uns die Auswirkungen der Verschiebung auf den Wirtschaftsstandort Japan. Und wir schauen auch auf die ganz kleinen Sportvereine, die angesichts der Corona-Krise ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Jetzt sind sie also verschoben, die Sommerspiele. Bisher ist nur klar, dass sie im kommenden Jahr stattfinden sollen. Es muss ein Termin sein, der vieles berücksichtigt. Die Wünsche des Ausrichters Japan, der Fernsehanstalten, der internationalen Sportverbände, deren Wettkampfkalender ja mitgedacht werden müssen. Jetzt zeichnet sich eine Einigung bei der Terminfindung ab, so berichten die New York Times und der japanische Fernsehsender NHK. Holger Gersker berichtet.
Den Recherchen aus Japan und den USA zufolge würde sich der Olympiatermin um fast genau ein Jahr verschieben. Für 2020 war die Eröffnung am 24. Juli geplant, jetzt ist es Freitag, der 23. Juli 2021. Die Spiele bleiben also in der Sommerhitze. Die Paralympics sollen demzufolge Ende August bis Anfang September ausgetragen werden, also wie üblich nach den Olympischen Spielen. Dieser neue Olympiatermin kollidiert aktuell mit drei wichtigen Veranstaltungen im Weltsport, den Leichtathletik- und Schwimmweltmeisterschaften sowie dem Finalwochenende der Tour de France. Der Leichtathletik-Weltverband hat für diesen Fall schon die Möglichkeit der Verschiebung seiner WM ins Jahr 2022 angedeutet. Die Terminvorschläge des japanischen Olympia-Organisationskomitees müssen nun noch von der Stadtregierung Tokios und dem Internationalen Olympischen Komitee abgesegnet werden. Mit einer endgültigen Entscheidung wird aber schon in den nächsten Tagen gerechnet.
Dass sich das IOC nach langem Warten doch für eine Verschiebung entschieden hat, das wurde diese Woche von Kommentatoren weltweit auch dem Druck zugeschrieben, den es von innen und von außen auf den Ringekonzern gegeben hat. Viele Athleten forderten eine Verschiebung. Manche verkündeten sogar öffentlich, sie würden an Spielen diesen Sommer nicht teilnehmen und erinnerten dadurch das IOC an seine Verantwortung. Einer dieser Athleten war der Fechter Max Hartung. Er zog gestern Abend im ZDF-Sportstudio folgenden Schluss.
Ich glaube, dass das IOC sich verändern sollte und dass man die Struktur verändern sollte. Ich würde das auch nicht an einzelnen Personen festmachen, aber ich würde mir wünschen natürlich, dass die Stimme der Athleten da noch eine größere Rolle spielt, aber vor allem auch, dass aus den Fehlern der Vergangenheit mehr gelernt wird.
Das ist die Sicht des deutschen Athletensprechers, aber Olympische Spiele sind eine internationale Angelegenheit. Welche Haltung haben zum Beispiel Sportlerinnen und Sportler in den USA? Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nach wie vor ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Fernsehmarkt für Olympische Spiele. Der Tischtennisspieler Han Jiao ist Vorsitzender der US-Athletenkommission. Mit ihm konnte ich vor dieser Sendung darüber sprechen, was ihm die Vorgänge der vergangenen Tage über die tatsächliche Macht von Athleten gesagt haben.
Zunächst möchte ich die Frage stellen, ob sie sich durch das IOC geschützt oder aufgrund seiner Verhaltensweise jetzt noch verletzlicher fühlen.
Because of how they acted.
I think a lot of athletes still feel pretty vulnerable.
Ich denke, viele Athleten fühlen sich immer noch ziemlich verletzlich. Weil viele der Aussagen, die wir in der letzten Woche von Athleten gehört haben, Dinge waren wie, nun, wir wissen nicht, wie sie eine Entscheidung treffen, sie werden einfach tun, was sie wollen. Solche Sachen. Sportler fühlen sich mit der aktuellen Machtstruktur in der internationalen Bewegung ziemlich machtlos. Ich denke also, dass das alles weiterhin einige der Mängel im Modell der Athletenrepräsentation hervorhebt und wie die Athletenperspektive die IOC-Entscheidungen beeinflussen kann.
Well, on the other hand, you could say that auf der anderen Seite könnte man sagen, dass die Stimme der Athleten mehr als damals gehört wurde, als über die Olympischen Spiele in Rio und die Behandlung des russischen Dopingproblems diskutiert wurde. Hatten Sie den Eindruck, dass die Athletinnen und Athleten mehr Einfluss hatten als damals?
Had more leverage than back then.
Absolut. Das liegt auch großteils daran, dass die aktuelle Krise weit über den Sport hinausgeht. Und ich denke, dass die Bedenken der Athleten mehr bei der Öffentlichkeit und den Medien Anklang fanden als bei allen früheren Problemen. Das Interesse an der Sportwelt war also groß. Fast alles andere ist heruntergefahren. Daher wurde diesem speziellen Thema viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich glaube also, dass es einige positive Entwicklungen gab und die Athleten diese Entscheidungen mehr als zuvor beeinflussen konnten. Hoffentlich geht diese Dynamik weiter. Es gab aber noch Verbesserungsmöglichkeiten, die offensichtlich geworden sind. Insbesondere, dass es noch ein bisschen länger gedauert hat, als wir es uns gewünscht hätten, bis das IOC und einige der anderen Organisationen ihre Haltung geändert haben. Obwohl es enormen Druck sowohl von den Athleten als auch von der Öffentlichkeit gab, das zu tun, was die meisten Menschen für das Richtige hielten.
Even though there was tremendous pressure from both the athletes and the public to do what most people considered to be the right thing.
So your impression is that Ihr Eindruck ist also, dass das IOC am Ende nicht wirklich auf die Athleten gehört hat, sondern eher auf den Druck der Öffentlichkeit.
Pressure?
Nun, ich denke, es ist eine Kombination verschiedener Faktoren. Und es ist wirklich schwer zu sagen, welcher Faktor das größte Gewicht hatte. Denn nicht nur die Athleten, sondern auch einige der nationalen olympischen Komitees haben sich dazu geäußert. Einige der internationalen Verbände, insbesondere der Weltleichtathletikverband, haben sich geäußert. In den USA kamen zwei nationale Verbände mit Statements heraus. Leichtathletik und Schwimmen und später auch der Turnverband. Die drei größten Sommersportverbände haben also Erklärungen abgegeben, in denen sie um eine Verschiebung baten. Ich denke also, dass es eine Vielzahl von Faktoren gab und es ist immer noch sehr schwer zu sagen, wer da die lauteste Stimme war, weil so viele Dinge ziemlich schnell passiert sind.
Nun, genau an dem Tag, an dem das IOC dann die Verschiebung angekündigt hat, hat auch das Nationale Olympische und Paralympische Komitee der USA nach langer Überlegung gesagt, dass es eine Verschiebung wünschen würde. Das ist der wichtigste Fernsehmarkt. Glauben Sie, dass das Wirkung gezeigt hat?
Do you think this made a difference?
Ich würde gerne glauben, dass es Wirkung gezeigt hat. Ich weiß, dass Susan Lyons, die Vorsitzende des US-amerikanischen Olympischen und Paralympischen Komitees USOPC, am Wochenende mit Thomas Bach in Verbindung stand. Und ich weiß, dass das USOPC begonnen hatte, direkte Meinungen unserer Athleten einzuholen. Die haben sich damit angefreundet, dass eine Verschiebung eine gute Option ist und die meisten Athleten das unterstützen. Ich glaube, das hat sie selbstbewusster dabei gemacht, dem IOC eine Verschiebung als gute Option darzustellen, als sie wussten, wie die Athleten denken. Es ist, glaube ich, wahrscheinlich, dass sich das sehr stark auf die endgültige Entscheidung des IOC ausgewirkt hat.
Ja, und solche Umfragen haben ja auch einige NOKs auf der ganzen Welt gemacht. Auch der Deutsche Verband hat eine Umfrage unter seinen Athletinnen und Athleten zu diesem Thema gestartet. Ist das ein neuer, vielversprechender Weg, um eine Hebelwirkung zu erzielen? Ein demokratischer Weg?
Ich denke schon, zumindest bei einigen Problemen. Das ist aus meiner Sicht ein guter Weg, um transparentere Daten wie diese Art von Umfragen vorzulegen. Aber man muss das richtige Gleichgewicht zwischen direkten Athletenumfragen wie diesen und dem Vertrauen zu den Athletenvertretern oder Athletenkommissionen finden. Denn wenn wir zu jedem Thema nur die Athleten befragen, warum brauchen wir dann noch die Athletenkommissionen oder Athletenvertreter? In einigen Situationen muss man also das richtige Gleichgewicht finden. Aber ich denke zum Beispiel, dass die Athletenvertreter, so wie wir, auch beteiligt sein können, wenn die Athleten befragt werden, um herauszufinden, was sie über das Problem denken. Das kann auch eine wichtige Information sein. Mir scheint das vielversprechend, denn ich glaube, dass viele NOKs dies in der Vergangenheit nicht wirklich getan haben und vielleicht hatten sie nicht einmal die Fähigkeit dazu. Ich weiß, dass das USOPC in den letzten Jahren erst angefangen hat zu erkennen, dass sie in vielerlei Hinsicht nicht einmal wussten, wer überhaupt ihre Athleten waren, also die, die zu einer Idee des Team USA gehören. Das verbessert sich langsam, auch wenn es noch etwas länger dauern wird. Aber diese besondere Situation hat gezeigt, dass es Potenzial gibt.
What do you say to those who stress that the IOC?
Was sagen Sie zu denen, die betonen, dass sich das IOC hinter seiner Athletenkommission versteckt und hinter der Tatsache, dass sich die Athletinnen und Athleten in solchen Themen normalerweise nicht einig zu sein scheinen? Verstehen Sie diese Kritik?
Do you understand this criticism?
Absolutely.
Absolut, es ist eine Kritik, mit der unsere eigene Athletenkommission in der Vergangenheit konfrontiert war. Ich weiß, dass früher entweder Athleten nicht einmal wussten, dass es unsere Athletenkommission gibt, oder dass die nicht wirklich für Athleten sprach. Die IOC-Athletenkommission ist von vielen nur als Gütesiegel wahrgenommen worden, und zwar für alle Entscheidungen, die das IOC treffen möchte. Ich habe Kritik gehört, dass die Athletenvertreter nicht wirklich in die wichtigsten Diskussionen einbezogen sind. Es gibt also viele Kritikpunkte und ich verstehe das, weil sich das Modell meiner Meinung nach letztendlich ein wenig weiterentwickeln muss. In den USA bewegen wir uns darauf zu. Sie haben da sehr, sehr große Organisationen, die sich intern recht schnell bewegen können. Aber die Athletenkommission, das sind in der Regel alle Freiwillige und denen fällt es sehr schwer, mit allen Problemen und all der Arbeit Schritt zu halten, die wirklich erledigt werden muss. Daher denke ich, dass es in der gegenwärtigen Struktur sehr schwierig ist, dass die Athletenkommission ihre volle Wirkung entfaltet. Ich verstehe also einen Teil dieser Kritik. Letztendlich denke ich, dass die Organisationen und die internationale Bewegung das Modell der Athletenrepräsentation weiter evaluieren und weiter verbessern müssen, wenn sie diese Art von Kritik vermeiden wollen.
Auf der anderen Seite betont das IOC, dass es Athleten einbezieht, wo immer es kann, dass es zum Beispiel eine Telefonkonferenz abgehalten hat. Sie sind also völlig anderer Meinung?
You completely disagree.
I would say that the IOC does include athletes.
Ich würde sagen, dass das IOC Athleten einbindet. Ich würde einige der Ansätze in Frage stellen, wie diese Athletenforen organisiert sind und welche Ergebnisse diese Diskussionen haben. Meine Wahrnehmung dieser Art von Telefonkonferenzen oder dem internationalen IOC-Athletenforum, das sie letztes Jahr abgehalten haben, dass die Ergebnisse der Konferenz oft vorher klar sind. Das IOC hat eine Reihe von Gesprächsthemen, eine Reihe von Ergebnissen des Meetings, die sie von vornherein sehen möchten, und die sind vorbereitet. Unabhängig davon, welche Fragen oder welche Diskussionen während des Anrufs oder während des Meetings aufkommen, sind die Ergebnisse dieselben. Die Ergebnisse sind bereits vorher irgendwo aufgeschrieben. Man kann das daran erkennen, dass diese Ergebnisse oft Details oder Diskussionspunkte enthalten, die von IOC-Offiziellen oder Thomas Bach während des Anrufs oder der Konferenz selbst direkt erwähnt wurden. Diese Punkte kamen nicht unbedingt direkt von Athleten. Sie kamen von IOC-Offiziellen. Also in vielerlei Hinsicht interagiert das IOC mit Sportlern. Es schließt uns ein. Wir können unsere Meinung sagen. Aber die Ergebnisse solcher Telefonschalten oder Meetings scheinen hauptsächlich die zu sein, die das IOC will.
Kommen wir zurück zum Umgang mit der Verschiebung diese Woche. Man muss ja dazu sagen, dass es jetzt nicht so war, dass Tausende von Athleten sagten, ich werde unter diesen Umständen nicht an Olympischen Spielen teilnehmen. Solange Sportlerinnen und Sportler diese Veranstaltung zum Höhepunkt ihrer Karriere machen, stehen sie bei solchen Entscheidungen in einer Falle?
Are they caught in a trap when it comes to decisions like this?
I think in some ways yes, because I think we see in, you know, major professional sports or in other industries that.
In gewisser Weise ja, weil ich denke, dass wir in großen Profisportarten oder in anderen Branchen sehen, dass Streiks manchmal eine der wenigen wirksamen Hebel sind, die Menschen haben. Und unser Repräsentationsmodell funktioniert nicht unbedingt so. Ich denke, was Sie erwähnen, ist ein großer Teil davon. Denn ich denke, dass über 70% der Athleten, zumindest in den USA, ich bin mir international nicht sicher, nicht mehr als einmal bei Spielen antreten. Ihnen diese Gelegenheit zu nehmen oder ihnen zu sagen, dass sie ihre Gelegenheit für Verbesserungen für Athleten als Ganzes opfern sollten, ist in der Regel eine gefährliche Angelegenheit. Es kommt nicht gut an, besonders in den USA. Wenn wir mit Athleten sprechen, ist dies einer der Hauptgründe, warum es keine Aussage wie die von Kanada gab, dass sie nicht teilnehmen würden. Diese Aussage wäre und war in den USA sehr unbeliebt. Warum? Sprechen Sie mal mit den Sportlern. Wir haben eine ganz andere Sportkultur, denke ich. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter ist. Wir neigen dazu, Einzelpersonen und das Recht des Einzelnen auf eine Teilnahme am Wettbewerb in den Vordergrund zu stellen. Einiges davon hat meiner Meinung nach viel mit dem Boykott von 1980 zu tun. Viele unserer Freiwilligen, viele der Menschen, die noch an der olympischen Bewegung beteiligt sind, sind immer noch Athleten aus dieser Zeit. Viele von ihnen waren im Team von 1980 und haben noch im Kopf, wie sich diese Entscheidung auf sie auswirkte und wie ihnen diese Entscheidung aus den Händen genommen wurde. Wenn Sie also mit amerikanischen, olympischen und paralympischen Athleten sprechen, ist diese Angst immer im Hintergrund, dass Ihnen jemand diese Entscheidung aus den Händen nimmt und für Sie trifft, dass Sie nicht teilnehmen können. Ich denke, in den USA wollten die Athleten ihre eigene Entscheidung treffen, auf Gedeih und Verderb. Und wenn es diesen Sommer Spiele gegeben hätte, hätten viele Athleten immer noch darüber nachgedacht, das Risiko einer Teilnahme gegen das potenzielle Bedauern abzuwägen, nicht an den Spielen teilzunehmen.
weighing the risks of going versus the potential regret of not going to the games.
So, to come back to my question,
um auf meine Frage zurückzukommen, solange die Olympischen Spiele der Traum ihrer Karriere sind, haben Sie dann das Gefühl, Sie müssten das gegen die Werte abwägen, für die Sie eintreten wollen?
They have to weigh it against the values that they want to stand up for?
Correct. I think that's a huge thing that we've seen in the US.
Richtig. Ich denke, das ist die große Sache in den USA. Ich denke, dass es absolut ein Problem ist. Und wenn es darum geht, dass die Stimme der Athleten von Organisationen gehört werden und sich auf die Entscheidungen auswirken, dann gibt es meiner Meinung nach nur sehr wenige Alternativen, abgesehen von irgendeiner Art von Intervention. Aber wenn die Organisationen wirklich entscheiden würden, dass sie Athleten als gleichberechtigte Ansprechpartner schätzen, die Dynamik in den Vorständen vollständig verändern und Athleten mehr respektierte Repräsentation hätten. Wenn Athleten wirklich in den innersten Abläufen, den privilegiertesten Diskussionen dabei wären und ihre Meinungen genauso respektiert würden wie die anderen Akteure in den Vorstandssitzungen, dann könnten die Dinge wirklich anders laufen, denke ich. Aber in Bezug auf die Hebelwirkungen und solche Dinge glaube ich, dass es für Athleten sehr, sehr schwierig ist, sich zu organisieren und irgendeine Hebelwirkung zu haben. Weil die Spiele für die Athleten so wichtig sind und nur alle 4 Jahre stattfinden. Und für die meisten Athleten ist nicht teilzunehmen einfach keine Option.
For most of the athletes, not going is simply not an option.
Der Sprecher der US-Athletenkommission, Han Jiao, bei uns im Deutschlandfunk. Sie können dieses Interview, wenn Sie mögen, auch online nochmals nachhören auf deutschlandfunk.de/sport. Und inzwischen gibt es auch ein Ergebnis der besagten Athletenumfrage aus Deutschland. Wie der Deutsche Olympische Sportbund der Deutschen Presseagentur mitteilte, sprachen sich rund 95% der Athleten kurz vor der Entscheidung des IOC für eine Verschiebung aus. Es war, gelinde gesagt, eine turbulente Woche für das IOC, eine Woche, in der viel über die Führung dieses Olympischen Weltverbandes und sein Selbstverständnis aussagte. Dazu ein Kommentar von Robert Kempe.
2 Zitate und eine Frage. Wer hat es gesagt? Mit unseren Werten Frieden, Einheit und Solidarität stehen wir in scharfem Kontrast zum Zeitgeist unserer Zeit. Oder wir sind eine wertebasierte Organisation, wir sind eine solidarische Organisation. Papst Franziskus? Nein, es war Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, in seiner Rede auf der IOC-Session im Januar. So sieht Bach sich und seine Organisation. Er hielt in den vergangenen Jahren etliche dieser Vorträge, triefend vor Ethik und Moral. Nun, 3 Monate später, geht eine Woche zu Ende, die für immer in die olympische Geschichte eingehen wird und die zementiert, wie es das Internationale Olympische Komitee wirklich hält, mit dem immer so gepriesenen Humanismus. Wochenlang hielt Thomas Bach rigoros an den Spielen in Tokio fest und die Athleten im Unklaren. Er forderte von ihnen bis zuletzt ein, zu trainieren und sich auf Olympia vorzubereiten, als ganze Länder schon in den Pandemie-Krisenmodus schalteten, Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenzen kamen, die Zahl der Covid-19-Toten rasant steigt. Erst als die Athleten dieses Spiel nicht mehr mitspielten und aufbegehrten, reagierten Bach und die japanischen Veranstalter. Ausgerechnet Thomas Bach wird zum Spätzünder, der sich so gern an der Seite der Athleten zeigt, seine Fürsorge für sie immer wieder betont, begründete die Absage mit der immer mehr ansteigenden Zahl an Covid-19-Infektionen weltweit. Wie ernst es Bach mit seiner Fürsorge wirklich nimmt, zeigt ein Fall aus der jüngsten Vergangenheit. Das Boxqualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio, ausgetragen vor 2 Wochen in London mit rund 350 Sportlern. Veranstalter ist erstmals das IOC selbst. Der skandalumtoste Weltboxverband ist derzeit suspendiert. Boxen, ein Kontaktsport, wie gemacht für ein Virus, das sich über Tröpfcheninfektionen rasant verbreitet. Das IOC ignoriert alle Warnungen, obwohl der Sport in Europa schon längst stillsteht. Der Präsident des türkischen Boxverbandes glaubt nun, dass Athleten und Betreuer sich dort mit dem Coronavirus infiziert haben. Den Veranstaltern wirft er Ignoranz vor, bittet alle Sportler, sich testen zu lassen. Das IOC weist alle Schuld von sich, es gebe keine klare Verbindung zwischen dem Turnier und den Infektionen. So sieht sie aus, die olympische Athletenfürsorge. Noch ein Beispiel, die Suche um einen neuen Termin für Olympische Spiele. Im Sommer ist es in Tokio heiß, bis zu 40 Grad inklusive immenser Luftfeuchtigkeit. Dafür gab es schon für 2020 viel Kritik. Aber auch die Spiele 2021 drohen für Athleten zur Qual zu werden. Das IOC hat zur Hilfestellung einen Leitfaden dafür herausgegeben, mit dem Slogan Beat the Heat. Doch bei der internen Terminabstimmung scheint auch das keine Rolle zu spielen. Die Spiele werden wohl einfach um ein Jahr verschoben. So viel zum Agieren einer wertebasierten Organisation, einer solidarischen Organisation. Stattdessen übt man sich in Rhetorik. Bei seiner Rede in Lausanne Anfang des Jahres endete Thomas Bach mit einem Zitat von Pierre de Coubertin, dem Gründer des IOC. Stürmen Sie mutig durch die Wolken und haben Sie keine Angst. Die Zukunft gehört euch. Wenn die vergangenen Wochen ein Vorgeschmack auf die Zukunft des IOC waren, dann klingt das wie ein Albtraum.
Das war ein Kommentar von Robert Kempe. Und ein Vertreter des IOC kommt heute Abend ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk Sportgespräch zu Wort. Das dienstälteste IOC-Mitglied, der Kanadier Richard Pound. Mein Kollege Matthias Friebe hat ihn darauf angesprochen, dass es diese Woche schon Stimmen gab, die IOC-Präsident Thomas Bach die Fähigkeit zur Führung abgesprochen haben. Richard Pound nimmt Bach in Schutz.
I don't think there have been any serious errors of judgment made by the IOC or by its president in this.
Ich glaube nicht, dass es gravierende Fehler vom IOC oder seinem Präsidenten gegeben hat. Die getroffenen Maßnahmen waren koordiniert und gut kommuniziert. Es fällt mir schwer, einen Aspekt zu finden, worüber man sich beschweren könnte. Man ist sehr gut mit der Situation umgegangen, sowohl der Präsident als auch das Exekutivkomitee. Jeder hat an einem Strang gezogen und jetzt sollte der Fokus bei denjenigen darauf liegen, die die Entscheidung der Verschiebung getroffen haben. Wir sollten sehr glücklich mit dem Ergebnis sein. Es rettet die Spiele, es unterbindet die weitere Ausbreitung des Virus. Die Sportler müssen nicht befürchten, sich im Training oder Wettkampf anzustecken. Wenn der Nebel sich lichtet und man alle Fakten nüchtern betrachtet, dann wird man zum Ergebnis kommen, dass man aus sportlicher Sicht, im Hinblick auf die Geschäftspartner, aber auch mit Sicht auf die Ausrichter an Japan, außerordentlich gut mit der Situation umgegangen ist.
Sport perspective, from the administrative perspective, from the perspective of dealing with your partners in Japan.
Das Sportgespräch mit Richard Pound ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk heute Abend und wenn Sie mögen, auch online nachhörbar. Die Olympia-Verschiebung war das Thema dieser Woche. Was ist eigentlich mit Gastgeber Japan, dessen Regierung Finanzgarantien für diese Olympischen Spiele gegeben hat? Unabhängige Experten schätzen die Kosten einer Verschiebung auf bis zu 5,8 Milliarden US-Dollar. Wie schwer es das Ausrichterland trifft, das habe ich mit Werner Pascha besprochen. Er ist ausgewiesener Japan-Experte und hat den Lehrstuhl für Ostasienwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen inne. Erste Frage an Werner Pascha: Wie dramatisch ist diese Verschiebung für die japanische Volkswirtschaft?
Ja, das sind zunächst mal hohe Zahlen und die Werte werden durchaus realistisch sein. Andererseits, wenn man sie ins Verhältnis zur Gesamtgröße der japanischen Volkswirtschaft stellt. Und wenn man jetzt berücksichtigt, dass wir ja die Corona-Krise haben, das heißt, es wird ohnehin negative Effekte auf die japanische Wirtschaft geben, die weitaus dramatischer sein werden, dann werden die Zahlen doch relativ stark relativiert, um nicht zu sagen, sie verblassen ein bisschen gegenüber den Kosten der Corona-Krise insgesamt.
Wenn Sie jetzt die Corona-Krise schon ansprechen, dann ist das ja nur ein Punkt. Die japanische Wirtschaft war ja in den vergangenen Monaten ohnehin schwach. Kann Japan diese Kosten an sich so mir nix, dir nix tragen?
Tragen aus den laufenden Einkommen kann man diese Kosten nicht. Der Weg kann eigentlich jetzt nur sein, nochmal ein wirklich gewaltiges Fiskalpaket aufzulegen. Auch Maßnahmen der Zentralbank alleine werden da nicht nutzen. Und es wird wahrscheinlich in der nächsten Woche, vielleicht schon Anfang der nächsten Woche, die Ankündigung eines solchen Paketes geben. Und da ist eine Größe von, und jetzt darf man sich festhalten, 500 Milliarden Dollar die Rede. Also da sehen Sie, das ist das Hundertfache dessen, was jetzt allein die Verschiebung von Olympia kosten würde. Und das wäre dann im Ausmaß ein Fiskalpaket, das der Finanzkrise oder dem Stimulus in der Finanzkrise von 2008, 2009 entspricht.
Die Olympischen Sommerspiele sind ja von der japanischen Regierung immer als Fixpunkt für ein jahrelanges Wirtschaftsprogramm verkauft worden. Abenomics heißt das, das ist benannt nach dem japanischen Premierminister Shinzo Abe. Funktioniert das noch?
Naja, das Programm hat eigentlich nie ganz so funktioniert, wie man sich erhofft hat. Das Programm bestand aus drei Teilen, einem geldpolitischen positiven Schock, einem fiskalpolitischen Expansionsprogramm und dann sollten noch Wirtschaftsreformen kommen. Und diese Wirtschaftsreformen sind eigentlich immer ein wenig ausgeblieben, sodass das Programm dafür gesorgt hat, dass Japan leichte, kleine Wachstumsraten erlebt hat, aber nie eigentlich den Aufschwung gebracht hat, den man sich davon erhofft hat. Und das war jetzt die große Hoffnung, dass sozusagen Olympia nochmal einen großen Schub da bringen würde und der fällt jetzt aus. Aber ich wiederhole nochmal, Sie haben das angesprochen, die Wachstumsaussichten waren ohnehin schon nicht gut im letzten Jahr und dann ist jetzt noch Corona dazu gekommen. Also mein Fazit daraus wäre, Olympia macht da gar nicht mehr so viel aus.
Wie ist das denn in der Bevölkerung? Es war ja ursprünglich so, dass man in Japan gar nicht so viel Widerspruch wahrgenommen hat in Richtung Olympische Spiele, wie es vielleicht auch in anderen Ländern eher der Fall gewesen wäre. Nehmen Sie da momentan jetzt auch innerhalb dieser wirtschaftlichen Krise kritischere Stimmen wahr?
Also es ist eher so, dass die meisten Japaner, es hat jetzt aktuell Umfragen gegeben, ohnehin der Meinung waren, dass die Olympischen Spiele ausfallen sollten oder verschoben werden sollten. Insoweit ist die Regierung jetzt den Weg gegangen, den das Volk da ohnehin als den richtigen gesehen hat. Aber es ist natürlich grundsätzlich kritisch für die Regierung, dass sie eigentlich das, was sie machen wollte, jetzt nicht hat umsetzen können. Es gibt noch so ein anderes großes Thema, das ist die Verfassungsreform. Da kommt die Regierung auch nicht recht weiter. Von daher sieht sie schon mit gemischten Gefühlen auf die nächsten Wahlen, die bis Ende 2021 kommen müssen. Aber dass es jetzt sozusagen eine Stimmung gegen Olympia gibt, das sehe ich eigentlich nicht.
Geht das Ganze eigentlich aus Ihrer Sicht nur mit Hilfen des Internationalen Olympischen Komitees? Sie sagen ja im Prinzip, wenn man diese möglichen 5,8 Milliarden US-Dollar als Kosten der Verschiebung sieht, dann sind die gestellt gegen die restlichen Kosten oder Verluste, die Japan momentan hat, gar nicht so groß. Ist das dann eigentlich auch eher als PR anzusehen, wenn die Tokioter Gouverneurin Koike jetzt fordert, dass das Internationale Olympische Komitee unbedingt helfen muss, wenn es um eine Kostenbeteiligung geht?
Naja, das jetzt aufzudröseln, wer muss sich wie beteiligen, das ist natürlich wirklich eine große Frage. Das hängt jetzt einmal von den Verträgen ab, die geschlossen worden sind, von den Versicherungen. Und das sind dann Fragen etwa, wer kommt jetzt etwa für den Unterhalt der olympischen Einrichtungen auf, die ja jetzt bis 2021 entsprechend vorgehalten werden müssen. Was passiert mit dem olympischen Dorf? Da sollten ja jetzt andere Leute einziehen. Das heißt, das muss jetzt freigehalten werden bis zum nächsten Jahr.
Wenn das überhaupt möglich ist.
Wenn das überhaupt in der Weise möglich ist, also das kommt jetzt auf die Verträge an, die da vielleicht schon geschlossen worden sind, was ich jetzt von hier aus auch nicht überschauen kann. Ich weiß noch nicht mal, ob das Komitee der Olympischen Spiele das alles im Moment selbst so überschaut. Und da sind dann viele Träger eingebunden. Nun kommt hinzu, die Lokalregierung und die Präfekturregierung von Tokio mit Frau Koike an der Spitze ist auch nicht unbedingt der beste Freund von Herrn Abe. Also da wird es auch noch innerjapanisch Spannungen geben und da ist es schon vernünftig zu sagen, dass da im Grunde alle Beteiligten schauen müssen, dass sie da einen Beitrag leisten und dass nicht Dinge irgendwie an einem hängen bleiben, der vielleicht zufällig da mal den falschen Vertrag an irgendeiner Stelle unterschrieben hat.
Ja, die Frage ist ja, ob es politisch innerhalb Japans zu verkaufen ist, wenn man für die Verschiebung jetzt komplett selbst aufkommen muss.
Ja, das ist natürlich in der Tat eine Frage und das ist natürlich auch für Abe, der jetzt natürlich da an zentraler Stelle steht, ist das bitter. Denn er wird auf jeden Fall bis Ende 2021 das Amt verlassen müssen. Die Parteistatuten sind jetzt schon geändert worden, dass er überhaupt jetzt im Moment noch Premierminister ist. Er muss bis 21 das Amt verlassen. Er hat bisher eine halbwegs ordentliche Performance. Er gilt als starker Mann in Japan, der die mit Abstand längste Regierungszeit jetzt in der neueren Zeit hat. Und jetzt ist die Sorge, dass da eben so ein schwarzer Fleck entsteht. Und diese innenpolitischen Diskussionen, die prägen auf jeden Fall das, was jetzt da in Japan passiert.
Also Abes Erbe hängt an diesem Prestigeprojekt.
Ja, es hängt an einem zweiten Prestigeprojekt, was ich eben kurz angesprochen habe. Aber Olympia ist ein großes Prestigeprojekt. Übrigens auch ganz persönlich. Wir hatten ja die Olympischen Sommerspiele in Tokio 1964. Und das ist von seinem Großvater eingefädelt worden, der Premierminister Kishi in der damaligen Zeit. Und das war ein ganz großer Erfolg in diesem Aufbruchswunderland Japan, der mit dem Namen seines Großvaters verbunden ist. Und wenn er das jetzt diesmal mismanagt, dann ist das schon ein gewaltiger Fleck, der da auf seiner Weste bleibt.
Bei uns im Deutschlandfunk Werner Pascher, Professor für Ostasienwirtschaft an der Uni Duisburg-Essen. Es sind nicht nur die ganz großen Verbände und Spitzenathleten, die von den Auswirkungen der Corona-Krise getroffen werden. Kleine Vereine, der Breitensport, das ist die Basis für den Sport als Großes. Da bricht momentan vieles weg für Menschen, die sonst in ihrem Verein trainieren, aber auch Freunde treffen. Was passiert, wenn nichts passiert und alle Sportanlagen geschlossen sind? Dieser Frage möchten wir hier im Deutschlandfunk in den kommenden Wochen auf den Grund gehen und Vereine im Land fragen, welche Probleme sie haben und wie sie diese bewältigen. Beim TV Eiche, einem Breitensportverein im nordrhein-westfälischen Bad Honnef, will die Vorstandsvorsitzende Marita Weinberg ihre Mitglieder trotz Hallenschließung in Bewegung bringen.
Ja, hallo, ich bin die Marita vom TV Eiche hier in Bad Honnef und wir haben uns was überlegt. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen.
Die kündigt Marita Weinberg, hauptamtliche Vorstandsvorsitzende, in einer Videobotschaft auf der Internetseite des Vereins an. Online-Kurse in Zumba, Hot Iron und Pilates. Übungsleiterin Andrea Mitz, im richtigen Leben Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt in Nordrhein-Westfalen.
Ja, liebe Sportlerinnen und Sportler, ich komme jetzt gerne in euer Wohnzimmer, weil es ja zurzeit nicht anders geht.
Und dann legt sie los. Dance, Inspire, Motivate. Tanzen, inspirieren, motivieren steht auf ihrem T-Shirt. Und zu brasilianischen Rhythmen zeigt die CDU-Politikerin ihrem virtuellen Publikum die Schritte. In einem weiteren Kurs geht es um Kraftausdauer mit dem Langhanteltraining, dem sogenannten Hot Iron. Als Trainingsgerät dient in diesem Fall ein Besenstiel. Wasserflaschen ersetzen die kleinen Gewichte für die Hände. Das Angebot ihrer Heimtrainerin haben bisher allerdings nur wenige der 2600 Vereinsmitglieder genutzt, musste Marita Weinberg feststellen. Die Info sei noch nicht weit genug verbreitet, vermutet sie. Dennoch soll die Videoplattform mit zusätzlichen Kursen ausgebaut werden. Mit einer ganz anderen Last hat die Vorsitzende an ihrem Schreibtisch in der Geschäftsstelle zu kämpfen.
Also ich hätte nie erwartet, dass, wenn man beim Sportverein arbeitet, man sich mit Kurzarbeitergeld auseinandersetzen muss. Das fand ich schon ziemlich schlimm.
Davon betroffen die 5 Mitarbeitenden des vereinseigenen Fitnessstudios. Hinzu kommen die 80 Übungsleiter und Übungsleiterinnen. Sie geben in den diversen Abteilungen des TV Eiche Bad Honnef sonst Kurse, von Aikido über Einradfahren bis hin zum Volleyball.
Da die Stunden nicht durchgeführt werden, bekommen die natürlich auch kein Geld. So ist erstmal die Vereinbarung. Und da sind einige dabei, die das natürlich, wenn sie nur wenig Stunden haben, möglicherweise auch verkraften können. Da sind aber auch andere dabei, die damit natürlich ihr Geld verdienen und die jetzt sicherlich ein großes Problem haben.
Marita Weinberg hofft, dass hier das von der Bundesregierung gerade auf den Weg gebrachte Hilfsprogramm für Solo-Selbstständige für Unterstützung sorgt. Der TV Eiche besitzt ein eigenes Haus. Darin befindet sich die Geschäftsstelle und der angeschlossene Bewegungskindergarten. Zusätzliche Sportanlagen sind angemietet. Die Kosten laufen weiter, auch wenn der Sportbetrieb ruht. Die Mitgliedsbeiträge seien bereits bis zum 30. Juni gezahlt. Bis dahin sieht Betriebswirtin Weinberg die finanzielle Lage des TV Eiche gesichert. Rückforderungen bei den Vereinsbeiträgen habe es noch nicht gegeben. Im Gegenteil, die Mitglieder seien solidarisch.
die sagen, wir bleiben natürlich dabei und das ist ein toller Verein und wir wollen weitermachen. Und das motiviert dann immer wieder zu sagen, okay, wir machen das und wir schaffen das auch. Das fand ich war schon sehr gut, diese Erfahrung zu machen.
Anders sehe das bei den Beiträgen für das vereinseigene Fitnessstudio aus. Der sei höher. Da rechne sie ab April mit ausbleibenden Zahlungen der Trainierenden. Wenn sich die Hallenschließungen bis über den Sommer hinaus hinziehen, könnte es aber auch zu Vereinsaustritten kommen, vermutet Marita Weinberg. Das könnte den TV Eiche dann in eine finanzielle Schieflage bringen.
Dann muss man sich Gedanken machen, ob wir eventuell die Mitglieder halten können über eine Art inaktiven Beitrag, der natürlich bei weitem nicht unsere Kosten deckt. Wenn wir ganz viel Glück haben, könnten wir das dann bis Herbst überstehen. Aber dann wird's eng.
Auch für das soziale Leben in Bad Honnef. Die Stadt am Fuße des Siebengebirges in Nordrhein-Westfalen hat 25.000 Einwohner. Fast jeder Zehnte ist Mitglied im TV Eiche. Mit dem brachliegenden Sportangebot falle ein zentraler Ort für den Austausch weg.
Und das ist für so einen kleinen Ort ein entscheidender Einschnitt.
Der treffe die Senioren besonders hart, denn auch für die ältere Zielgruppe hat der TV Eiche Kurse im Programm.
Bei denen ist es natürlich ganz gravierend, weil die häufig zu der Gruppe gehören, die ansonsten keine sozialen Kontakte haben. Gerade da, glaube ich, ist auch dieser Punkt der Vereinsamung in der jetzigen Zeit besonders schwierig.
Beim Video-Zumba-Kurs mit Andrea Milz ist die Kommunikation zwar einseitig, aber ein wenig Bewegung in sportarmen Zeiten kann die Laune verbessern. Getreu der Aufschrift auf dem T-Shirt von Andrea Milz. Tanzen, inspirieren, motivieren.
Und ich hoffe, wir sehen uns alle gesund, möglichst bald wieder.
Vereinssport in Zeiten von Corona, ein Beitrag war das von Andrea Schildke. Noch kurz bevor die Corona-Krise den Sport zur Vollbremsung zwang, waren Fußballfans in Deutschland in Aufruhr. Es ging verknappt gesagt um das Recht auf Meinungsäußerung im Stadion und auf der anderen Seite um einen Bann von Schmähungen auf den Tribünen. Ausgelöst von wiederholten Beschimpfungen und Schmähungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. Aber dieser Streit schwelt auch an anderen Schauplätzen, etwa zwischen dem FC Bayern München und einigen seiner Anhänger. Wie weit darf Meinungsäußerung zurückgefahren werden. Tobias Krone über den Münchner Fall.
Ein Montagabend Mitte Februar, dritte Liga. Die Bayern-Amateure spielen zu Hause im Grünwalder Stadion gegen den Halleschen FC. Jonas, der aus Angst vor Repressionen durch den FC Bayern nur seinen Vornamen nennen möchte, hat mit dem Stadionverbot nichts zu tun. Er ist Mitglied des Fan-Dachverbands Club Nummer 12 und war auch im Stadion dabei.
Naja, bei einem Amateurspiel kam es dann halt dazu, dass auch irgendwie ein Fanprotest wohl geplant war, dass halt vorne zum Beispiel ein großes Banner hing, auf dem stand Bayern Amateure gegen Montagsspiele. Und das war eigentlich so die Situation. Da war sonst nichts Besonderes, würde ich sagen, ganz normales Drittligaspiel. Nur, dass es halt ja, zu einem Protest gegen Montagsspiele kam mit diesem Banner, was dann 90 Minuten vor den Fans zu sehen war.
Der Grund? Montagsspiele sind vor allem bei den mitreisenden Fans extrem unbeliebt, erklärt der Fanforscher Jonas Gabler aus Hannover.
Das Montagsspiel ist insbesondere für Fans, die auswärts fahren regelmäßig, die sich sozusagen zum Ziel gesetzt haben, zu jedem Spiel ihrer Mannschaft anzureisen, eine besondere Schwierigkeit, weil man in der Regel, insbesondere wenn es eben Auswärtsspiele sind, die ein bisschen weiter weg liegen, zwei Urlaubstage nehmen muss, nämlich einen für die Anreise am Montag und einen weiteren Urlaubstag für den Dienstag.
In der ersten und zweiten Fußballliga hat die DFL Montagsspiele inzwischen abgeschafft. Der DFB, der für die dritte Liga zuständig ist, hält weiterhin daran fest. Schließlich ist der Montag eine Nische, auch Drittligaspiele noch im Fernsehen zu übertragen.
Damit steht es sozusagen symbolhaft für die Nichtbeachtung der Interessen von Fußballfans, die auswärts fahren, zum Wohle der wirtschaftlichen Verwertbarkeit des Fußballs.
Gerade in den vergangenen Wochen ist der Hass vieler AnhängerInnen gegen kommerzielle Verbindungen des Fußballs vermehrt zutage getreten. Vor allem in den Beleidigungen des Hoffenheimer Fußballmäzens Dietmar Hopp aus einigen Fankurven. Doch mit dieser Ebene des Ultraprotestes habe die Kritik an Montagsspielen wenig zu tun, sagt Fanforscher Jonas Gabler.
Dieses Spruchband gegen Montagsspiele, das hängt bei Dutzenden Vereinen jedes Wochenende am Zaun. Insbesondere eben bei Montagsspielen seit Jahren. Und mir ist tatsächlich kein anderer Fall bekannt, dass im Zusammenhang damit ein Hausverbot ausgesprochen worden wäre.
Aber genau so ein Hausverbot verhängt der FC Bayern nach dem Spiel gegen Halle gegen einen eingefleischten Fan. Der verliert damit sämtliche Zutrittsrechte zu Stadien, Trainingsanlagen und auch das Anrecht auf eine Auswärtsdauerkarte. Hat es damit zu tun, dass das Transparent nicht, wie vorgeschrieben, angemeldet worden ist? Formal könnte das eine Antwort sein, doch in deutschen Stadien ist das Hineinschmuggeln kritischer Transparente eigentlich an der Tagesordnung und hat in der Regel kein Nachspiel. Der Bayern-Fan Jonas vermutet den Versuch, den politisch engagierten Fan in einer anderen Sache zu sanktionieren.
Weil wohl dieser Fan, der da jetzt beschuldigt wird, Mitglied von einer Fangruppierung ist, die wohl besonders lautstark auch die Katar-Deals des FC Bayern kritisiert und wohl auch bei einer Veranstaltung vom Club Nummer 12 mit anderen Fans des FC Bayern involviert war, wo Wanderarbeiter eingeladen wurden aus Nepal, die sich tatsächlich mit der Katar-Thematik auskennen, wo der FC Bayern zwar eingeladen war, aber nicht aufgetaucht ist, weil sie sich nicht äußern wollten. Und da drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf, dass quasi Fans mundtot gemacht werden sollen.
Auch der Deutschlandfunk hat über die kritische Veranstaltung über das Emirat berichtet, das bis heute Gastarbeiter aus Nepal teilweise in sklavenähnlichen Zuständen arbeiten lässt und dessen Airline einer der Sponsoren der Münchner ist. Stimmt dieser Vorwurf aus der Fankurve? Auf mehrfache Anfrage des Deutschlandfunks reagiert der FC Bayern nicht. Möglicherweise auch, weil der ausgeschlossene Fan inzwischen mit Hilfe des Fananwalts Andreas Hüttel gegen sein Hausverbot vorgeht. Hüttel ist davon überzeugt.
Von dem Hausverbot ist gar nichts zu halten. Der FC Bayern hat ja in dem Verbotsschreiben keine Rechtsgrundlage genannt, keinen Verstoß nachvollziehbar dargelegt. Da ist im Moment der Mandant, genau wie ich, ein bisschen ratlos. Ich habe mich dann umgetan und mal geguckt, was es alles so gibt. Stadionordnung fürs Grünweiler Stadion und. Und in alledem, also was öffentlich so zugänglich ist, konnte ich eine entsprechende Grundlage nicht finden, sodass ich im Stand jetzt davon ausgehe, dass dieses Hausverbot in rechtswidriger Art und Weise ausgesprochen wurde.
Sollte der FC Bayern in den kommenden 2 Wochen das Hausverbot nicht zurücknehmen, würden es Anwalt Hüttel und sein Mandant wohl gerichtlich auf seine Rechtswidrigkeit hin prüfen lassen. Die Höchststrafe, die Spiele seines Vereins nicht mehr besuchen zu dürfen, möchte der kritische Fan nicht auf sich sitzen lassen.
Der Streit um das Hausverbot gegen einen kritischen FC Bayern-Fan, das war ein Beitrag von Tobias Krone. Es begann am 6. April 1994. Kommende Woche jährt sich der Völkermord in Ruanda. In den Monaten danach wurden 800.000 Tutsi und Hutu getötet. Warum kommt dieses Thema in einer Sendung vor, die sich mit Sport beschäftigt? Weil die Milizen damals auch Kämpfer auf Bolzplätzen und Tribünen rekrutiert hatten. Und die gegnerische Rebellenarmee hielt sich mit Turnieren bei Laune. Welche Rolle spielte Fußball im Konflikt zwischen Hutu und Tutsi? Und wie fördert er nun die Versöhnung? Ronny Blaschke hat sich diese Fragen gestellt.
Les Tutsi étaient les collaborateurs des colons belges. Ils ont volé la terre des Hutus. Ils nous ont dépossédé.
Anfang der 90er Jahre schüren Radiosender in Ruanda Hass gegen die Tutsi. Das bekommt auch der Torhüter Eric Morango an seinem Verein Rayon Sport zu spüren. Er ist einer von 3 Tutsi im Team. Immer wieder wird er von Hutu-Milizen durchsucht und schikaniert. Immer wieder beschimpfen ihn Fans als Schlange und Kakerlake. Funktionäre des eigenen Clubs verbreiten Lügen über Murangwa. Am Morgen des 7. April 1994 beginnen Hutu-Soldaten ihre vorbereiteten Mordlisten abzuarbeiten. Einige von ihnen stürmen die Wohnung von Eric Murangwa und seines Mitbewohners. Noch heute hat er die Szenen vor Augen.
Ich habe wirklich gedacht, dass sie uns töten. Die Soldaten haben unsere Wohnung verwüstet. Dabei fiel ein Album mit meinen Fußballfotos auf den Boden. Ein Soldat entdeckte unser Mannschaftsfoto. Er war ein großer Fan von Rayon Sports und konnte sich an jedes Spiel erinnern. Plötzlich wollte er uns nicht mehr umbringen. Er gab uns sogar Tipps, wie wir die Nacht überleben. Das war Wahnsinn.
Die Bevölkerung beteiligt sich am Massenmord. Lehrer töten ihre Schüler, Kinder ihre Onkel, Arbeiter ihre Vorgesetzten. Eric Murangwa lernt auch die andere Seite kennen. Hutu-Mitspieler organisieren für ihn Verstecke und Lebensmittel. Vor einige Tage kommt er bei einem ehemaligen Funktionär seines Clubs unter. Später erfährt Murangwa, dass dieser Funktionär ins Gefängnis muss für die Morde an mehreren Tutsi.
He actually knew us well.
Er kannte unsere Einstellungen. Gegenüber Bekannten war man oft in größerer Gefahr als gegenüber Unbekannten, denn sie hätten uns leicht verraten können. Die Welt war nicht schwarz und weiß. Es gab Menschen, die andere umbrachten, doch dieselben Menschen retteten manchmal auch Leben.
Der Fußball in Ruanda ist schon weit vor dem Völkermord politisch aufgeladen. Verband und Vereine stehen unter Kontrolle der Hutu-Staatspartei, der MRND. Auf Anordnung des Sportministers soll der Nationaltrainer Hutu-Spieler bevorzugen. Paramilitärische Gruppen wie die Interahamwe rekrutieren ihre Kämpfer auch auf Bolzplätzen und Tribünen, erzählt Jules Karangwa, früher Sportreporter und inzwischen Justiziar beim Fußballverband Ruandas.
Während des Genozids wurde überall getötet, auch in den Stadien. Denn dort konnten sie effektiv Menschen gefangen halten und kontrollieren. Auch in katholischen Kirchen war man nicht sicher. Es gab sogar Fußballer, die ermordeten ihre Mitspieler.
Aus dem Familienkreis des Torwarts Erik Morangwa fallen 30 Menschen im Genozid zum Opfer. Er zwingt sich, nach vorn zu schauen. Auf der Suche nach alten Mitspielern findet er 5 von insgesamt 30. Mit weiteren Kickern bestreiten sie Trainingseinheiten und schon 4 Monate nach dem Völkermord trifft sein Verein Rayon Sports in einem Spiel auf den Rivalen Kiyovu Sports. Erik Morango erinnert sich.
So he was the first pretty much ever.
Es war das erste unpolitische Großereignis nach dem Genozid. Für mich war Fußball ein Weg zurück in die Normalität. Aber es war schwer. Viele Funktionäre, Spieler und Fans waren tot, geflohen oder traumatisiert. Zu diesem ersten Spiel aber kamen 20.000 Zuschauer. Endlich war da wieder etwas Lebensfreude.
In den ersten Jahren nach dem Genozid stemmt sich Ruanda gegen Epidemien, Massenarbeitslosigkeit und ein Aufflammen der Gewalt. Etliche Täter werden in Stadien öffentlich hingerichtet. Die neue Regierung, die ruandische patriotische Front RPF, nutzt den Fußball auch zur Versöhnung. Mit Gedenkturnieren und Freundschaftsspielen. Das neue Nationalteam gilt als Symbol des Aufbruchs. In der wiederbelebten Profiliga etabliert sich der Verein der siegreichen Rebellenarmee als Serienmeister. Einer seiner Vizepräsidenten ist der 2-Sterne-General Mubaraka Muganga.
Wir haben den Club unserer Armee 1993 gegründet. Er ist eng mit dem Freiheitskampf verbunden. Wir Soldaten bestritten Spiele und organisierten Turniere. So kamen wir auf andere Gedanken und schöpften Mut. Manchmal gelang es uns sogar, durch Fußball neue Kräfte zu rekrutieren. Und später, nach dem Genozid, half uns der Fußball enorm, denn die Gesellschaft war hoffnungslos.
Unter dem autoritären Staatspräsidenten Paul Kagame entwickelt sich die Wirtschaft Ruandas rasant. Ohne natürliche Ressourcen und Zugang zum Meer möchte er das Land für Investoren und Großveranstaltungen öffnen. Im Fußball veranstaltet Ruanda Turniere und Sportfeste, insbesondere im Nachwuchs. 2018 findet in Kigali das Treffen des FIFA-Councils statt. Die Hauptstadt ist auch Heimat vieler Projekte. Als Referent spricht dort auch Erik Morangwa, der erste Kapitän des Nationalteams nach dem Genozid.
Es hat mich sehr stolz gemacht, Teil dieses Teams zu sein. Gerade auf Auswärtsreisen wollten wir Flüchtlinge überzeugen, zurück nach Ruanda zu kommen. Wir wollten alles wieder aufbauen. Als Kapitän habe ich mich wie ein Botschafter des Landes gefühlt.
Erik Morango hat seine Laufbahn längst beendet. Er hat nie einen großen Titel gewonnen, aber das ist ihm egal. Er lebt inzwischen in London. Hunderte Male hat er über den Genozid berichtet, in Schulen und Universitäten, in Parlamenten und Stiftungen. Er glaubt, dass er mit seiner Biografie viele junge Menschen erreicht, vor allem wegen des Fußballs.
Der Völkermord in Ruanda, welche Rolle der Fußball damals und auch danach spielte, das hat Ronny Blaschke beleuchtet. Das war es mit der Sendung Der Abend im Deutschlandfunk. Schön, dass Sie dabei waren. Danke an das Team in der Redaktion und Technik. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Tschüss.